Ja, wie gesagt, 1. Samuel Kapitel 3, die Berufung Samuels, das wird heute unser Text sein, in dem wir uns bewegen werden. Und wir wollen, wir haben ja die letzten Male schon gesehen, wie Samuel im Tempel heranwächst bei Eli. Seine Mutter hat ihn damals im ersten Kapitel nicht nur von Gott erbeten, sondern sie hat Gott auch ein Versprechen gegeben, und zwar, dass wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, wenn Gott diese Schmach der Kinderlosigkeit praktisch von ihr nimmt, dann sollte dieses Kind dem Herrn geweiht sein. Was letztes Mal sicherlich uns allen aufgefallen ist, ist der Unterschied in der Übernahme der Verantwortung der Eltern. Auf der einen Seite der Hanna, der Mutter Samuels, und auf der anderen Seite Eli, eines Priesters. Hanna gab Gott ein Versprechen, und obwohl es bis dahin ihr erstes Kind, ihr einziges Kind auch gewesen ist, hat sie ihr Versprechen erfüllt. Sie gibt dieses Kind, sie weiht es Gott, gibt es im Tempel ab, dass es für zu Gottes Ehre leben soll. Ja, sie hat ihren Sohn praktisch zum Gott, zum Herrn hin erzogen. Auf der anderen Seite sahen wir Eli und seine Familie, die zwar von Geburt an einem Priestergeschlecht entstammen, die Kinder wachsen praktisch im Tempel auf, sie haben aber trotzdem wenig Achtung vor den Gesetzen Gottes. Sie sündigen sogar beim Opfern, bedrohen diejenigen, die Opfer bringen im Tempel, und treiben sogar als Söhne eines Priesters schlimmste Unzucht. Es sind sündige Menschen und Söhne Belials, also ruchlose Menschen auch. Das, denke ich, haben wir noch im Gedächtnis vom letzten Mal. Und alles, was Eli seinen Söhnen zu sagen hat: warum tut ihr das? Macht das doch nicht. Ich höre da so Gerüchte im Volk über euch. Obwohl Eli eigentlich ganz genau die Konsequenzen für ihr Handeln weiß, die auf sie als auch Familie zukommen, ja, ist sein Handeln ihnen gegenüber weniger konsequent. Ja? Wir haben die Auswirkung dieses Ganzen, was die Söhne getrieben haben, im Volk auch gesehen. Leute haben dadurch sogar die Opfer des Herrn, ja, verachtet. Sie haben den Tempelgang vermieden, nur um nicht diesen Männern zu begegnen, ja, aufgrund dieser Söhne Elis. Und die Folge ist dann am Ende, dass Gott sich in das Ganze einschaltet. Er sagt zu Eli: ihr tretet meine Opfer mit Füßen, und du, Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und wenn du nicht bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, wenn du nicht deinen Mund aufmachen kannst deinen Söhnen gegenüber, dann kündigt Gott jetzt ihnen als Familie von seiner Seite her Konsequenzen an. Heute im Text werden wir sehen, dass das, was Gott angekündigt hat, ja, ganz direkt auch dem Eli, sich langsam aber sicher anfängt zu erfüllen. Ja, Gott fängt bereits hier in diesem Text an, nicht mehr mit Eli direkt zu sprechen, sondern seine Söhne. Und auch nicht seine Söhne sind im Fokus des Geschehens, ja, des Tempeldienstes, sondern es ist ein Samuel, der einen Dienst tut, und es ist Samuel, zu dem Gott sein Wort richtet. Ich habe dieses ganze Kapitel überschrieben. Ich habe versucht, es so praktisch wie möglich an uns anzuwenden, und mir sind einige Dinge an diesem Kapitel aufgefallen. Ich habe es komplett überschrieben mit den Worten: Merkmale eines treuen Diener Gottes. Ja? Merkmale eines treuen Diener Gottes. Wir wollen uns heute diese Merkmale im Verlauf der Bibelstunde genauer anschauen, und ich hoffe, dass wir alle dadurch auch ganz persönlich etwas lernen dürfen. Ich lese uns die ersten drei Verse, 1. Samuel Kapitel 3, die ersten drei Verse. Unterknabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Die ersten drei Verse, die beschreiben uns auf eine interessante Art und Weise die Situation, die wir hier im Volk, aber auch bei den einzelnen Personen vorfinden. Erstmal die Gesamtsituation des Volkes ist mir aufgefallen. Hier wird nämlich gesagt, dass Gottes Offenbarungen selten waren. Ja, eine alte Luther-Übersetzung sagt, sie waren teuer. Also nicht, dass Gott gar nicht gesprochen hat, nein, sie waren rar. Sie waren, also es war selten, dass Gott direkt zu den Menschen gesprochen hat. Die Frage, die sich einem danach, daraufhin natürlich stellt, ist, woran lag das jetzt? Lag das jetzt an der Tatsache, dass Gott einfach geschwiegen hat, obwohl Menschen nach ihm gesucht haben? Oder waren es die Menschen selbst, das Volk, das nicht hören wollte auf das, was Gott ihnen sagen will? Am Ende des zweiten Kapitels, letztes Mal, haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass es doch einen Mann Gottes gegeben hat, der zu Eli kam, um ihm diese persönliche Offenbarung, was seine Familie betrifft, überbracht hat. Es stellt sich auch da die Frage, warum? Warum geht Gott diesen Umweg? Warum spricht er nicht direkt zu Eli, zu seinem Priester? Warum schickt er einen Mann, der nicht mal namentlich benannt wird, anstatt mit Eli direkt zu sprechen? Und ich denke, dass die Situation uns hier einen ernsten Zustand des Volkes ganz einfach wiedergibt, die meiner Meinung nach auch bei Eli und seinen Söhnen, denen, die im Tempel gelebt haben, beginnt. Ja? Elis Söhne führen, wie wir letztes Mal gesehen haben, ein gottloses Leben. Sie sündigen ganz bewusst gegen Gott. Eli selbst ist nicht in der Lage, sie zurechtzuweisen. Er schweigt, er duldet das einfach. Das Volk fängt daraufhin an, den Tempel, das Opfer, zu meiden. Und das wird der Grund gewesen sein für die geistliche Durststrecke des Volkes. Ja? Gott schweigt einfach, weil das Volk, angeführt von solchen Männern, nicht aufnahmebereit für sein Reden. Ungehorsam, und das ist eine Tatsache, ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Gott schweigt. Ich kann davon ausgehen, auch in meinem Leben, dass wenn Gott zu mir spricht und ich immer wieder, ach, lass sein, ich ziehe mein Ding durch, dann kann ich damit rechnen, dass es auch in meinem Leben heute passieren kann, dass Gott einfach aufhört, zu mir zu sprechen. Das hat es beim Volk Israel immer und immer wieder gegeben, wenn die Menschen ungehorsam waren ihm gegenüber. Da hat Gott geschwiegen. Ja? Und das war jetzt eine Zeit des Schweigens, einer Durststrecke der Offenbarungen Gottes. Ja? Und wir müssen uns eines bei dem Wort Gottes bewusst sein. Er ist es, der zu uns spricht. Und er ist es, der entscheidet, zu reden oder zu schweigen. Im Propheten Amos warnt Gott zum Beispiel sein Volk ganz direkt. Er warnt sein Volk in eine Situation hinein, wo das Volk sogar den Sabbat sich gedacht hat, wann ist endlich dieser Sabbat vorbei, damit ich losziehen kann, um meinen Geschäften weiterhin nachzugehen. Sie konnten es nicht abwarten, wieder einen Wochentag zu erleben. Und da sagt Gott ihnen durch den Propheten Amos, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr hungern und dürsten. Aber ihr werdet nicht nach Speise hungern und nicht nach Wasser dürsten, sondern ihr werdet nach dem Wort Gottes dürsten und hungern. Und ihr werdet ihn suchen von Ost bis West oder so ähnlich, ja, von überall, aber ihr werdet es nicht finden. Ja. Lasst uns heute ganz einfach als Gemeinde ganz praktisch dankbar sein. Dankbar sein, dass wir das Wort Gottes hören dürfen. Dankbar sein, dass wir heute auf diese Art und Weise hier zusammenkommen dürfen, die Bibel aufschlagen und uns vom Wort Gottes ansprechen dürfen. Das Wort Gottes ist da und wir dürfen uns dadurch ausrichten lassen. Es ist ein Vorrecht. Wir sehen an solchen Beispielen, dass es auch anders sein kann, wenn man das missachtet, wenn man es als nichts anachtet. Ja? Es ist schlimm, wenn man eines Tages feststellen muss, dass Gott schweigt. Habt ihr schon mal solche Situationen im Leben gehabt, ja? Wo ihr das Gefühl habt, Gott schweigt in meinem Leben. Gott redet nicht. Ich suche ihn, ich bete, ich suche nach Antworten, aber Gott schweigt. Das ist ein furchtbares Gefühl. Und genau das war das jetzt der Zustand des Volkes zu Samuels Zeit, als Samuel hier im Tempel lebte. Ja? Des Weiteren haben wir in diesen drei Versen zwei interessante Bilder, die mir aufgefallen sind. Das erste Bild, es beschreibt den Zustand Elis. Eine interessante Aussage, dass Elis Augen angefangen haben, schwach zu werden. Eine andere Übersetzung sagt, dass seine Augen zu erblinden begannen. Man kann es natürlich ganz einfach jetzt mit der Erklärung abtun, dass Eli einfach alt wurde. Ja? Vielleicht sogar an einem Augenleiden litt. Ja? Auch das ist sehr gut möglich, dass praktisch all das, was jetzt passiert, in seinem hohen Alter passiert oder sogar aufgrund seines hohen Alters passiert. Ist sicherlich auch eine Tatsache, dass Eli alt war zu der Zeit. Ja? Aber ich denke, dass hier vor allem uns eines deutlich gemacht werden soll, dass es nicht nur Elis natürliche Auge ist, das schwach wird, sondern es ist auch Elis geistliche Auge für den Willen Gottes, für die Offenbarungen Gottes. Das fing an zu erblinden. Er war im Kapitel davor nicht bereit, mit seinen Söhnen Klartext zu sprechen. Er übersah oder wollte ganz einfach die Sünde seiner Söhne nicht wahrhaben. Das ist, meine ich, gemeint. Er fing an, Dinge als Priester zu akzeptieren, zu dulden, die vor Gott Sünde waren. Er fing an, geistlich zu erblinden. Das zweite Bild, das wir haben, bezieht sich, oder das spricht von der Lampe Gottes. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Es ist ganz praktisch, wenn wir an den Tempel denken und an das Heiligtum denken, die Öllampe, die Menora, also der siebenarmige Leuchter, der im Heiligtum des Tempels steht. 2. Mose 30, Vers 8, da geht es zwar um den Räucheraltar, aber dabei wird auch diese Lampe, dieser Leuchter erwähnt. Aaron soll da wohlriechendes Räucherwerk räuchern, morgen für morgen, wenn er die Lampe anzündet. Und auch zur Abendzeit, wenn er die Lampe anzündet. Und das Öl für die Lampe sollte das Volk bringen. Das erklärt 2. Mose 27. Ja? Der Priester hatte also die Aufgabe, diese Lampe zu entzünden oder beziehungsweise es am Leuchten zu halten. Es sollte ein beständiges Licht sein vor dem Herrn. Ja? Diese Lampe war noch nicht erloschen. Das heißt, dass das Zurichten, auf der einen Seite das Zurichten dieser Lampe noch nicht dran war, aber bereits diese Lampe eine Weile leuchtete, also vielleicht schon Morgendämmerung war, ja, oder Gegenmorgendämmerung. Ich denke aber auch, dass auch diese Aussage einen symbolischen Charakter hat, dass sie tiefer geht, nämlich die Tatsache, dass es Gott selbst war, der hier durch das Feuer symbolisiert wird, dass Gottes Wort noch nicht ganz verstummt war. Er war noch da, er war noch bereit, zum Volk zu sprechen. Sein Licht, sein Reden war noch nicht erloschen. Seine Gegenwart war noch nicht gewichen von ihnen. Gott versucht also hier vielleicht auf eine symbolische Art und Weise zu zeigen, ich bin noch da. Wenn das die bildhafte Darstellung ist, dann glaube ich, wird es uns bewusst, wie dass es 5:12 ist eigentlich für das Volk Gottes, dass es bereits weit fortgeschritten ist in ihrem gottlosen Leben, ja, kurz vor dem Erlöschen des Lichtes vielleicht, ja. Und sie erleben ja auch ganz praktisch eine Durststrecke, was die Offenbarung Gottes angeht, haben wir vorhin gelesen. Ich möchte diese Bilder jetzt, diese drei Tatsachen einmal auf unsere Zeit beziehen. Wenn wir jetzt unsere Situation ganz praktisch anschauen und diese Bilder auf uns, auf unser Land, vielleicht sogar unsere Kirchen übertragen. Erst einmal auf diese Weise praktisch werden lassen. Wie sehend sind heute Menschen? Bei Eli ist von einer Blindheit die Rede. Aber wie sehend sind wir? Wie sehend sind heute Menschen in unserem Land, im christlichen Deutschland? Eli war ein Priester. Wie sieht es heute mit den geistlichen Führern unseres Landes, unserer Kirchen aus? Sind sie alle wirklich sehend? Achten wir noch darauf als Priester, Älteste, ja? Achten wir noch darauf, ja nicht zu erblinden? Haben wir den Mut, das Wort Gottes zu verkünden oder machen wir wie Eli vielleicht hier und da ein Auge zu und drohen zu erblinden? Nur um nicht anzuecken. Wenn wir ehrlich sind, dann hat sich die moderne Kirche in unserer Zeit sehr weit von Gott entfernt. Wenn ich meine Hände über dem Kopf zusammenschlage aufgrund dieser Situation des Volkes, wie müsste ich reagieren, wenn ich an unser Land denke? Jetzt zu Pfingsten gab es eine interessante Umfrage, hat man im Fernsehen gezeigt, da wo Menschen erklären sollen, dass was das Fest Pfingsten bedeutet. Da kamen die dollsten Antworten. Versteht mich nicht falsch, ich erwarte nicht von jemandem auf der Straße, dass er mir Pfingsten voll und ganz erklären kann. Aber es mit Ostern zu verwechseln, ist schon traurig für ein Land, das sich christlich nennt. Die Frage ist, woran liegt das? Dass Gott schweigt oder liegt es an uns? Ich denke nicht, dass Gott in unserem Land schweigt. Ich denke, dass auch in unserem Land der Zustand herrscht, das Licht Gottes leuchtet noch. Es ist noch da, es ist noch nicht erloschen. Wir haben das Wort Gottes. Wir brauchen dieses Licht einfach nur aufzuschlagen. Da sind sehr viele Pastoren, gottesfürchtige Pastoren in unserem Land. Wir dürfen dafür dankbar sein. Wir leben noch in einer Zeit, wo Gott versucht, meiner Meinung nach, wo er ganz bewusst versucht, auch unser Land anzusprechen, seine Lampe in unserem Land leuchten zu lassen. Aber wenn Menschen nicht bereit sind, auf Gott zu hören oder nur das hören möchten, was einem selbst gefällt oder man gerne hören möchte, seine Offenbarung in unserem Leben, da werden dann automatisch zu einer Seltenheit werden. Dass der Durchschnittsdeutsche ganz einfach nicht mehr in der Lage sein wird, den Willen Gottes zu erkennen. Diese Ursache dafür sollte aber zuallererst bei uns selbst zu suchen sein. Lassen wir das Licht Gottes leuchten uns. Lassen wir es zu, dass wir erblinden, dass unsere Augen schwach werden, was den Willen Gottes für uns angeht. Lasst uns dafür beten, dass wir das nicht tun. Und umso wichtiger wird es dann, dass Gott Menschen beruft, die bereit sind, wie ein Samuel, auf ihn zu hören. Und da jetzt kommen wir zu diesem jungen Mann. Samuels Situation. Samuel wächst in der Zwischenzeit heran. Und das nicht nur, was sein Alter angeht. Im Kapitel 2 haben wir noch gelesen, der Knabe Samuel wuchs heran bei dem Herrn. Und jetzt haben wir gelesen, der Knabe Samuel diente vor dem Herrn vor Eli. Oder diente dem Herrn vor Eli. Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen uns einige Merkmale heute herausgreifen und anschauen, Merkmale eines Dieners Gottes. Und das erste Merkmal, das ich hier nennen möchte, ist, ein Diener Gottes übernimmt Verantwortung. Verantwortung im Dienst für den Herrn. Samuel ist zwar in einem jungen Alter, aber in einem, wo er in der Lage ist, den Dienst im Tempel aktiv zu tun. Es handelt sich ganz bestimmt hier nicht um nebensächliche Dinge, hol mir mal ein Glas Wasser oder so, oder mach mal hier, mäh mal den Rasen. Nein, es geht um den Dienst am Herrn, dem Herrn. Er ist im Fokus. Gott ist im Fokus seines Dienstes. Ja? Er sieht die Not im Tempel, er sieht das gottlose Treiben, ja, der Söhne Elis, und er fängt an, also durch diese Not, die er sieht, fängt er an, diese Not auszugleichen. Ja? Er wird praktisch. Ja? Also nicht, er war mehr als nur ein Laufbursche für Eli. Er übernimmt wirklich bewusst Verantwortung, ja, das wollte ich damit sagen, ja. Er übernimmt Verantwortung, er kann es ganz einfach nicht länger ertragen und er beginnt vor dem Herrn, vor Eli zu dienen. Und zwar auf eine Weise, wie es seine Söhne nicht getan haben. Und Eli fördert ihn auch, wie es aussieht, in diesem Dienst. Hier bereits sehen wir, wie Samuel sich in diesen jungen Jahren von den Söhnen Elis abhebt. Da, wo Menschen, und das ist auch eine Tatsache, die mich zum Nachdenken gebracht hat, da, wo Menschen ihre Verantwortung nicht ernst nehmen, beruft Gott jemanden, der es tut. Scheinbar haben es Elis Söhne, und das wundert mich an diesen, sie haben es einfach akzeptiert. Es ist interessant, dass man von ihnen in den letzten Kapiteln auch jetzt kein Wort des Widerspruchs hört. Als ihr Vater sie warnt vor Konsequenzen, ja, ihres Handelns, in Kapitel 2, da sagen sie nichts. Jetzt sehen sie einen jungen Mann, der ihren Dienst im Tempel verrichtet. Sie sagen wieder nichts. Sie merken es nicht, dass Gott ihnen ihre Verantwortung entzieht, dass sie zur Seite gestellt werden. Da, wo Sünde einen Menschen beherrscht, wird man einfach blind für die eigene Situation. Das ist auch eine traurige Tatsache. Es war ihnen egal, zwar im Tempel zu wohnen, aber nicht wirklich etwas mit dem Dienst am Herrn, dem Herrn, zu tun zu haben. Ein trauriges Beispiel, wozu Sünde ganz einfach, ganz praktisch auch führen kann. Ich möchte auch diese Situation übertragen auf uns, auf unsere Situation. Ich musste über diese Tatsache zu Hause nachdenken. Wie sieht es heute bei mir persönlich aus? Wachse ich vielleicht auch als Gemeindekind im Tempel, in der Gemeinde auf? bin halt irgendwie hineingeboren oder habe mich irgendwann einmal der Gemeinde angeschlossen, habe mir aber mit dem Dienst in der Gemeinde nicht wirklich etwas zu tun. Ich sehe oder erkenne die Verantwortung, die ich wahrzunehmen habe, vielleicht gar nicht erst. Lebe einfach mein eigenes Leben für mich. Mehr ist es auch nicht notwendig vielleicht, weil da sind ja so viele Samuels, die machen das schon. Warum sollte ich? Wo finde ich mich persönlich wieder? Bin ich derjenige oder diejenige, die eine Not erkennt, die aus einer Not heraus oder aus dem Wunsch heraus, Gott zu dienen, bereit ist, einfach Verantwortung zu übernehmen? Oder sieht es bei mir eher nach Rückzug aus? Rückzug hat immer Folgen. Nicht unbedingt die gleichen wie bei Elis Söhne, aber es darf nicht dazu führen, dass wir als Kinder Gottes ein Leben führen, das ohne Dienst dem Herrn gelebt wird. Ja? Das nächste, was mir auffiel und ich unterstreichen möchte, ist: Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war, heißt es. Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und daraus nehme ich das zweite Merkmal. Ein Diener Gottes sucht die Nähe des Herrn, sucht Gottes Nähe. Von Eli, dem Priester, wird einfach nur gesagt, er lag auf seinem Schlafplatz. Bei Samuel wird die Nähe Gottes ganz genau unterstrichen. Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das bedeutet, glaube ich, nicht, dass es im Allerheiligsten geschehen ist. Da durfte selbst der Priester nur einmal im Jahr zum Opfern rein. Ja? Aber im Vorzelt, im Heiligtum, so stelle ich mir das vor, da hat er geschlafen. Er wollte so nah wie möglich am Herrn sein. Ein Junge, der im Tempel bei einem alten Mann aufwächst, von seiner Mutter getrennt lebt, aber hier bei Gott Halt und Zuflucht findet. Da will er sein. Obwohl dieser noch hier sehr jung war, hat dieser Samuel verstanden, wie wichtig es ist, in Gottes Nähe zu sein. Und zu damaliger Zeit war der Tempel der Ort der Begegnung mit Gott. Und die Lade, das Zentrum des Heiligtums, ja, dem Allerheiligsten. Und genau da, so nah wie möglich dahin, wollte Samuel sein. Darf ich uns fragen, wie wichtig ist uns im Alltag die Nähe Gottes? Versuchen wir ganz bewusst in allem, was ich tue, in allem, was ich mir vornehme, in allen Entscheidungen, die ich den ganzen Tag über, ja, mein ganzes Leben lang vor Entscheidungen gestellt werde, versuche ich in diesem Ganzen die Nähe des Herrn zu suchen? Möchte ich so nah wie möglich am Herrn sein oder vielleicht nicht zu nah, vielleicht ein bisschen weiter zum Herrn, aber nicht zu nah? Wisst ihr, die Söhne Elis, die waren auch im Tempel, die sind im Tempel aufgewachsen, aber von Nähe Gottes kann man in ihrem Leben eigentlich nicht reden. In der Nähe Gottes zu sein bedeutet, einfach den Kontakt mit ihm zu haben, mit ihm im Gespräch zu sein, mit ihm im Gebet zu stehen. Das geschieht heute ganz praktisch durch die stille Zeit, wie wir es sagen, ja? Wo wir uns einfach Zeit nehmen für den Herrn, Zeit nehmen für sein Wort. Sein Wort ist dazu da, um uns anzusprechen. Näher als eine Person zu sein, als mit ihr im Gespräch zu sein, geht nicht. Samuel nimmt die Nähe Gottes ernst. Er schläft sogar so nah wie möglich an der Lade Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus gab uns seinen Geist in unser Herz. Jesus möchte unsere Nähe. Jesus möchte uns nah sein. Wenn diese Nähe nicht besteht in meinem Leben, dann liegt es nicht an ihm. Denn er hat sein Möglichstes getan. Er ist Mensch geworden. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist soll in unserem Herzen sein. Wenn ich spüre heute, dass es keine Nähe Gottes in meinem Leben gibt, dann liegt es nicht an ihm. Dann liegt es ganz einfach an mir. Das ist ein Wunsch für mich, an einen jeden, hier oder dort am Bildschirm. Lasst uns prüfen, wie nah sind wir ganz praktisch in unserem Leben dem Herrn. Diese Nähe ist Voraussetzung für das, was in den nächsten Versen geschieht. Ich lese uns 1. Samuel Kapitel 3, die Verse 4 bis 9. Und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum: Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal, und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel: Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Das dritte Merkmal eines Dieners Gottes: Höre auf Gottes Ruf. Höre ganz einfach auf Gottes Reden und nimm dieses Reden persönlich. Hätte Samuel hier nicht in der Nähe Gottes, diese Nähe Gottes gesucht, wäre er wie die anderen Söhne Elis losgezogen, irgendwohin, und wäre mit anderen Dingen beschäftigt. Er hätte Gottes Reden hundertprozentig überhört. Das Interessante ist, was ich hier finde, dass Gott hier Samuel ganz einfach bei seinem Namen ruft. Es geschieht nicht auf irgendeine übernatürliche Weise mit einem großen Wunder, wie es vielleicht bei Mose geschah, der einen brennenden Dornbusch sieht und merkt: Oh, hier geschieht was Besonderes. Nein, bei Samuel war das nur der Ruf seines Namens. Ganz natürlich. Und zwar so, dass Samuel erst meinte, dass er von Eli gerufen wird. In der Reaktion Samuels, ich finde es interessant, wie Samuel hier auf den Ruf reagiert. Zuerst steht er nicht mal auf, er ruft erst: Hier bin ich. Dann steht er auf, läuft los und sagt: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Beide, und dann steht er nur noch auf, läuft hin, und oder zum Schluss geht er, glaube ich, nur hin, ja, und sagt: Hier bin ich, du hast mich gerufen, ja. Und beide werden sich sicherlich ihren Teil über den anderen gedacht haben. Vielleicht dachte Eli: Na ja, Kinder halt, ja, sie hören hier und da mal Stimmen, das kommt vor. Und Samuel war vielleicht verärgert oder nicht hoch erfreut darüber, dreimal in der Nacht geweckt zu werden, und das scheinbar ohne Grund. Ich finde den Unterschied zwischen Eli und Samuel, wie sie auf dieses Rufen reagieren, sehr interessant. Eli, nicht vergessen, er war ein Priester Gottes. Eli hat es aber leider bereits vergessen, wie es ist, die Stimme Gottes zu hören. Und deswegen war Eli nicht in der Lage, sie gleich als Gottes Stimme zu identifizieren und auf eine richtige, angemessene Art und Weise zu antworten. Erst beim dritten Mal, wo Samuel ihm zum dritten Mal sagt: Du hast mich aber gerufen. Erst dann erkennt Eli, dass es der Herr ist, und gibt ihm den richtigen Rat, wie er ihm zu antworten hat. Wie schlimm, frage ich mich, muss wahrscheinlich in dem Augenblick für Eli das Gefühl gewesen sein, zu festzustellen, dass Gott nicht zu ihm als dem Priester des Volkes spricht, sondern sich einen neuen Propheten gesucht hat, nämlich diesen jungen Mann. Vielleicht hat Eli es am Anfang als unmöglich empfunden. Ja, es kann doch nicht sein. Aber da, wo der Junge schon zum dritten Mal bei ihm ankommt und beteuert: Natürlich hast du mich gerufen, spätestens jetzt erkennt Eli, dass es nur Gott sein kann. Es ist der Herr, der dich ruft, und er gibt ihm, wie gesagt, den richtigen Rat. Von Samuel wird hier gesagt, dass er den Herrn noch nicht kannte. Und sein Wort war ihm noch nicht offenbart. Man kann es also eventuell verstehen, dass Samuel den Herrn nicht gleich erkennt, seine Stimme gleich erkennt. Das Gute ist, dass Gott hier geduldig mit ihm ist. Er hat ihn viermal gerufen. Gott hat Geduld mit uns Menschen. Lasst uns kurz jetzt über das Reden Gottes nachdenken und unsere Reaktion auf ihn. Ich glaube, heute gibt es für jeden von uns Gründe, Gottes Stimme zu überhören. Vielleicht passt mir eine gewisse Tatsache nicht, die Gott mir in seinem Wort offenbart. Wie oft habe ich Persönliches erlebt? Ich lese ein Wort der Bibel und ich weiß ganz genau, dass Gott mir dadurch etwas zu sagen hat. Aber ich sage mir, es passt mir nicht, weil es passt nicht in mein Leben. Und deswegen meine ich, es kann nicht die Stimme Gottes sein. Es ist einfach vielleicht nur eine Anbildung. Das kann nicht sein. Ich will es nicht wahrhaben. Oder aber ich rechne mit etwas ganz anderem. Wenn es schon Gott ist, dann muss er mir auf eine ganz besondere Art und Weise begegnen. Hier bei Samuel war es einfach ein einfaches Rufen seines Namens. Wenn der Herr dich anspricht, dann geschieht. Und das ist auch die Tatsache, die wir unterstreichen müssen. Wenn wir fühlen, dass wir vom Wort Gottes angesprochen werden, dann ist es immer eine persönliche Sprache zu Gott, zu mir. Eine persönliche Sprache Gottes zu mir. Als ich mich mit 13 Jahren bekehrt habe in der Stadthalle Lübbecke, ich habe es ganz persönlich, ganz direkt, ich habe es ganz genau gespürt. Gott spricht nicht zu meinem Kumpel rechts und nicht zu meinen Eltern links. Gott spricht zu mir. Ich habe sein Wort als etwas sehr Persönliches für mich angenommen. Lasst uns das behalten, wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott zu euch zu Hause spricht, durch sein Wort, durch eine Predigt, vielleicht sogar durch ein Lied, dann nehmt es persönlich. Dann möchte er euch etwas zu sagen, dadurch sagen. Ja? Dazu ist sein Reden da, dass es mich verändert. Wie reagiere ich darauf? Bin ich bereit zu reden, zu sagen, wie Samuel gesagt hat, rede Herr, denn dein Knecht hört. Oder suche ich hier und da Ausflüchte, bis seine Stimme irgendwann mal leiser wird, verstummt vielleicht sogar. Wir haben gesehen, wie schlimm es dem Volk Israel sein konnte. Es wurde teuer, es wurde selten, es wurde rar, das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes. Lasst uns in unserem Leben, lass es in deinem Leben ganz praktisch niemals zu, dass Gottes Wort knapp wird. Lasst uns das Wort Gottes hochhalten. Lasst uns das Reden Gottes hochhalten. Lasst uns sein Reden ernst nehmen. Lasst uns auf ihn hören. Ein Diener Gottes hört auf Gottes Reden. Ich lese weiter 1. Samuel 3, die Verse 10 bis 14. Da kam der Herr und trat herzu wie zuvor. Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben. Und er hat ihnen nicht gewährt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speisopfer. Ich nehme aus diesem Text das vierte Merkmal eines Dieners Gottes. Ein Diener hört auf Gottes Reden. Ja? Er hört auf den Ruf und jetzt hört er dem Reden Gottes zu. Er lässt ihn in sein Leben ganz praktisch hineinreden. Samuel sagt hier nicht, rede Herr und ich nicke eine Weile. Oder rede Herr und ich tue nebenbei meinen Dienst. Nein, Samuel konzentriert sich hundertprozentig auf das, was Gott ihm zu sagen hat. Wir merken hier, dass Samuel nicht wirklich viel sagt. Er stellt hier keine Fragen, er widerspricht nicht, er hört einfach nur zu. Auch wenn das, was er hier von Gott zu hören bekommt, schockierend sein muss für ihn. Aber es ist niemand Geringeres als Gott, der zu ihm spricht und da bedarf es eigentlich keiner Diskussion. Wisst ihr, was ich manchmal in meinem Leben feststelle? Ich verlerne es, Gott wirklich zuzuhören. Ich habe es irgendwie gelernt, selektiv zu hören. Nur dem zuzuhören, was mir gefällt irgendwo, ja? Was ich hören möchte. Nur das, was ich hören will, was mir passt. Samuel hörte eine schreckliche Gerichtsbotschaft Gottes in Richtung Haus Eli. Das, was der Prophet im letzten Kapitel 2 bereits angekündigt hat, bekommt jetzt Samuel nochmal über seinen alten Freund Eli zu hören. Dadurch bestätigt Gott Samuel als einen Propheten Gottes, ja. Und Eli kann sich jetzt doppelt sicher sein, dass das, was Gott beschlossen hat, in seinem Leben wirklich geschehen wird. Das Wort, das Samuel hier hört, ist ein hartes Gerichtswort gegen das Haus Eli. So ein Gerichtswort, so hart, dass es sogar die Ohren gellen werden, ja. Heute würde man wahrscheinlich sagen, die Ohren werden einem glühen. Ja, wahrscheinlich glühen mir jetzt auch die Ohren, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Ja, aber so muss auch das Volk gefühlt haben, als sie erkannt haben, was Gott am Haus ihres Priesters tun wird. Das Strafgericht Gottes, das auf dieses Haus zukommt, da glühen einem die Ohren. Ja. Das Gerichtswort, das Gott hier zum zweiten Mal erwähnt, ist, wie ich schon sagte, ist in Kapitel 2 eine kurze Erinnerung, dass Gott sagt ihm da, eure Hauptverantwortung als Priester war es, das Opfer auf dem Altar zu bringen. Es war der Dienst des Räucherns, das Tragen des Ephodkleides. Ja? Sie haben da aber das Opfer, ihr habt das Opfer mit Füßen getreten, sagt Gott, ihr habt euch sogar daran bereichert. Und das Urteil war, Eli verliert das Priestertum. Und schließlich und endlich ist es der Salomo, der die Nachkommen Eleasars, das ist der andere Sohn Aarons, ja, und diesem Geschlecht wird das Priestertum übergeben. 1. Könige 2, 27, da lesen wir, Salomo verstößt den Priester Abiatar, wodurch das Wort des Herrn erfüllt wurde, dass er in Silo über das Haus Elis geredet hatte. Und Vers 35, der Priester Zadok wird dann eingesetzt. Also da wird das, was Gott hier ankündigt, wirklich wahr. Und auch einige andere Gerichte, die Gott dann ihm ausspricht. Ja? Denn er wird den plötzlichen Tod seiner Kinder erleben. Und überhaupt niemand in der Familie wird ein wirklich hohes, mit hohem Alter gesegnet sein. Ja? In Vers 13 sagt Gott, dass seine Söhne sich einen Fluch Gottes durch ihr Handeln zugezogen haben. Also sie hatten gotteslästerliche Dinge getan. Ja? Eine Übersetzung, ein Kommentar sagt sogar, dass sie Gott geflucht haben durch ihr Handeln. Und weil der verantwortliche Eli in diesem Fall die Sünde nicht bestraft, trifft ihn auch das Gericht Gottes mit seiner Familie, oder es trifft die ganze Familie. 1. Samuel Kapitel 3, Verse 15 bis 18, die nächsten Verse, die wir uns lesen wollen. Und Samuel blieb liegen bis zum Morgen. Dann öffnete er die Tür am Haus des Herrn, aber Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Da rief Eli den Samuel und sprach, Samuel, mein Sohn. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, wie lautet das Wort, dass er zu dir geredet hat. Verbirg es doch nicht vor mir. Gott tue dir dies und füge dir das hinzu, wenn du mir etwas verbirgst von all dem, was er zu dir geredet hat. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach, es ist der Herr. Er tue, was ihm wohlgefällt. Ja? In den Versen 15 bis 18 wird beschrieben, wie Eli Samuel versucht herauszufinden, ja, was Gott ihm gesagt hat in dieser Nacht. Natürlich war Eli gespannt. Wahrscheinlich hat Eli auch den Rest der Nacht nicht geschlafen. Ja. Es ist hier zu merken, dass Eli hier nicht, ist euch das aufgefallen, was er zu dir gesagt hat? Er sagt nicht, was Gott zu dir gesagt hat. Er sagt, erzähle mir, was er zu dir gesagt hat. Er spricht über Gott in dritter Person. Was hat er dir gesagt? Ob es eine Scheu ist gegenüber Gott, die hier aus Eli spricht? Ahnt er vielleicht, was jetzt kommen wird, dass er sogar Angst hat, den Namen des Herrn zu nennen? Es war ja oft so, dass die Juden den Namen des Herrn aus Ehrfurcht nicht genannt haben. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht war das der Grund, warum Eli ihn hier als er benennt. Ja? Die Reaktion Samuels auf das prophetische Wort fand ich auch interessant. In dem 15. Satz, im 15. Vers finde ich den Satzbau interessant. Es beschreibt erstmal, was Samuel tut und warum er es tut. Ja? Dass er so lange wie möglich im Bett bleibt und dann, als endlich die Zeit eigentlich kam, um die Türen des Herrn, des Tempels oder der Stiftshütte zu öffnen, ja, dann, dass er praktisch dadurch gezwungen, ja, aufstand, aber sofort an die Arbeit ging, die Türen zu öffnen und sofort die Arbeit. Ich bin praktisch schwer beschäftigt, ja. Wahrscheinlich mied selbst Samuel das Treffen mit Eli, weil er, und dann kommt das Weil auch in diesem Vers 15, weil er sich davor fürchtete, wie es der Text sagt, ihm diese, von dieser Offenbarung zu sagen. Diese Furcht Samuels, es mitzuteilen, war keine Furcht im Sinne von, dass er Angst hatte vor dem Priester Eli. Nein, es wird mit Sicherheit eine Ehrfurcht vor diesem alten Mann, von seinem alten Freund gewesen sein. Denn es war ein schreckliches Gerichtswort, das dessen Familie angeht. Ja? Und natürlich hatte Samuel auch irgendwo aufgrund seines jungen Alters auch Respekt davor, diesen alten Mann so etwas anzukündigen. Eli aber merkte das, dass heute irgendetwas anders ist an Samuel. Ich denke, wahrscheinlich wird es eher so gewesen sein, dass sie sich jeden Tag, bevor überhaupt der Tempel geöffnet wurde, ja, dass sie sich getroffen haben, vielleicht ein paar Worte miteinander gewechselt haben, aber heute ist nicht so. Heute schläft er länger, heute geht er sofort an die Tür und öffnet es, heute macht er sofort seinen Dienst. Ja? Und Eli hat es gemerkt, dass Samuel etwas von ihm verheimlichen wollte, deswegen ist auch seine Forderung, ihm die ganze Wahrheit zu sagen und ja nichts auszulassen, sehr bestimmend, ja sogar drohend. Das, was er da sagt, ist ja fast schon mit einem Fluch verbunden. Der Herr tue dir dies und das, wenn du mir auch nur ein bisschen was davon verheimlichst, was er dir gesagt hat. Nachdem Eli ihm aber mit dieser Bestimmtheit sozusagen gezwungen hat, ihm alles zu sagen, was Gott ihm mitgeteilt hat, ja, dann sagt er ihm das. Ja. Und das, daraus entnehme ich jetzt aus dem nächsten, das fünfte Merkmal. Ein Diener Gottes fürchtet die Wahrheit nicht. Ja. Ein Diener Gottes redet ganz einfach die Wahrheit. Wenn mir das Wort Gottes etwas erkennen lässt, ja, dann lebe ich auch so, dann rede ich auch so, dann handle ich auch dementsprechend. Denn das ist das Merkmal eines geradlinigen Lebens, eines Dieners Gottes. Es ist sicherlich nicht immer einfach, wie wir hier auch anhand des Textes sehen, Gerichtsworte, die ein Mensch anbetrifft, die einen Menschen in Schranken weisen, auszusprechen. Aber was hilft es, wenn ich verheimliche? Was hilft es, wenn ich beschönige? Was hilft es, wenn ich gar überhaupt nicht rede vielleicht? Samuel sagt ihm alles. Alles, was der Herr zu ihm geredet hat. Er verbirgt nichts. Ich finde, das muss hart für ihn. Ganz sicher war das hart für Eli, das zu hören. Eigentlich muss es für ihn nichts Neues gewesen sein, denn er hat es schon einmal gehört. Aber jetzt kommt dieser junge Mann und bestätigt das, was Gott ihm bereits mitgeteilt hat. Was wird Eli wohl gedacht haben, als er hörte, dass die Schuld das Haus Eli ewiglich, dass ich finde dieses Wort, diesen Satz irgendwie schrecklicher, dass die Schuld des Hauses Eli ewiglich nicht gesühnt werden kann. Weder Schlachtopfer noch Speisopfer kann das beschlossene Gericht Gottes abwenden. Was ging da wohl im Kopf dieses Eli vor, wenn man so etwas hört? Wahrscheinlich machte sich Resignation breit, ja, in ihm. Aber so entschlossen, wie das Wort Gottes rüberkommt, Eli kann es einfach nur annehmen, über sich ergehen lassen, sich dem Urteil Gottes fügen. Er sagt, es ist der Herr, er tue das, was ihm gefällt. Es ist der Herr, er tue das, was ihm gefällt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Einsicht Elis darstellt, wo er dieses Urteil Gottes hört. Erkennen wir vielleicht darin eine Bußfertigkeit Elis? Wenn, dann ist es meiner Meinung nach sehr undeutlich. Wenn wir jetzt auf die ganzen Kapitel aber trotzdem schauen, dann muss ich sagen, hat Eli drei Dinge in diesen drei Kapiteln richtig gemacht. Er hat Hannah einen Sohn angekündigt. Er hat das richtig gesehen und hat es richtig getan. Er hat Samuel den richtigen Rat gegeben. Es ist der Herr, der zu dir spricht. Und er hat zumindest hier, hat er sich nicht rausgeredet, sondern er hat das Gericht Gottes, sein Urteil angenommen. Er hat es akzeptiert. Er hat sich dem, auch wenn es schwer war, unterstellt. Also diese drei Dinge hat er auf jeden Fall richtig gemacht. Ich schließe diesen Abschnitt mit einem Merkmal. Also unsere Aufforderung ist, fürchte dich nicht, die Wahrheit Gottes zu sagen. Das, was unser Land heute braucht, sind klare Worte Gottes. Ja? Wenn nicht wir, haben die Pflicht, das klare Wort Gottes zu predigen, Menschen ganz deutlich zu zeigen, wo sie stehen vor Gott. Ja? Apostelgeschichte 20, Vers 20 sagt Paulus, wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was heilsam ist. Ich habe euch verkündigt und habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Ja? Ich habe nichts verschwiegen, nichts von dem, was heilsam ist. Ich habe es sowohl öffentlich wie auch in Häusern. Ich habe es gelehrt. Und in Vers 27, denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Willen Gottes zu verkündigen. Lasst uns das beherzigen. Lasst uns nicht Furcht haben, die Wahrheit Gottes zu reden, zu leben, Menschen einfach mitzuteilen. Denn nur das bringt ein bußfertiges Herz, wenn Menschen sich unter das Wort Gottes stellen. Und wer, wenn nicht wir, haben die Pflicht, es zu tun, die Wahrheit Gottes zu reden. 1. Samuel 3, Vers 19 bis 21, die letzten Verse für heute lese ich noch. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Samuel wächst heran und reift in seinem Prophetenamt. Ja, eigentlich sehr einfache Verse, ja. Der Herr ist mit Samuel. Gott lässt die Worte Samuels nicht fallen. Das bedeutet, das, was dieser Mann gesagt hat, na, wie sollte Gott sie auch fallen lassen, ja? Es ist Gottes Wort. Weil wenn du das Wort Gottes sprichst, dann wird es wahr. Wenn wir Lügen erzählen, dann können wir viel erzählen. Das wird niemals wahr. Aber wenn wir die Wahrheit weitergeben, wenn wir Menschen die Wahrheit sagen, dann werden die Menschen eines Tages feststellen, dass es die Wahrheit Gottes ist. Gott lässt sein Wort nicht fallen, sondern es wird wahr. Das Volk erkennt an dieser Tatsache, dass Samuel ein Prophet Gottes ist. Ja? Von Dan bis Beersheba, also von Norden bis Süden, das umfasst das gesamte Reich Israel der damaligen Zeit. Und das ist das Leben Samuels, das ist die Berufung Samuels. Zum Schluss habe ich mir ein paar Gebetsanliegen aufgeschrieben. Wow, ich kann sie nicht lesen, aber ihr könnt sie lesen. So vielleicht. Lass uns Gott danken, dass er heute noch zu uns redet. Lasst uns bitten für unser Land, dass es Gottes Ruf hört. Lasst uns bitten für unsere Augen, für unsere geistlichen Augen, dass es offen bleibt für den Willen Gottes. Ja? Lasst uns bitten für unsere Bereitschaft, ihm zu dienen. Lasst uns danken dafür, dass Gott uns nahe ist, durch seinen Sohn, durch seinen Heiligen Geist. Lasst uns auf Gott hören. Ja? Lasst uns ein wirklich offenes Ohr haben für das Reden Gottes. Und wir wollen bitten für seine Hilfe, ihn furchtlos, ohne Furcht zu bekennen, ohne Furcht seine Wahrheiten auch an Menschen weiterzugeben. Wisst ihr, was unser Land braucht? Mehr denn je die Wahrheit Gottes, ja, denn wir leben komplett an ihm vorbei. Lasst uns auch in diesem Zuge dieses Abends auch ganz besonders für unser Land beten. Amen.